Ja, herzlichen Dank für die nette Einladung zu diesem Fest. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich so etwas hemdsärmlich hier vor euch stehe heute. Ich hätte das Sakko auch dabei, aber dann komme ich nur bis zur Hälfte heute. Und vielleicht möchte ich auch den zweiten Teil hören, von daher machen wir es mal so. Ja, Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest, das ist wirklich eine schöne Aussicht, finde ich, und ganz oft auch schon Realität. Feste sind ja in der Bibel ein fester Bestandteil des Lebens, das zieht sich so richtig durch, also viel mehr als ein Werbeslogan oder dass man sagt, hey, komm in unsere Gemeinde, da ist immer festlich oder so, sondern Feste sind im Alten und im Neuen Testament auch immer von besonderer Bedeutung. Ja, also immer da, wo Menschen etwas Besonderes mit Gott erleben, wo Gott ins Leben seines Volkes tritt, wo Dinge passieren, die nicht mehr normal sind, die überzeitliche Bedeutung haben. Da werden Feste installiert, um sich daran zu erinnern, um das zu feiern. So. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Tradition, in der wir da stehen. Und Gemeinden können sich, glaube ich, daran ein Beispiel nehmen, zu sagen, das, was uns wirklich wichtig ist, das verdient Aufmerksamkeit. Die fröhlichen Dinge, die anderen aber auch. Also es gibt ja nicht nur, wenn euch das mal aufgefallen ist, fröhliche Feiern im Sinne von Partys, sondern man feiert auch Ereignisse, die schwer sind. Und man könnte sagen, also eine Kultur des Feierns, die kriegt das hin, besondere Ereignisse angemessen zu würdigen. Das hat ganz viel zu tun mit Gemeinden, die sich anfühlen wie ein Fest. Und ihr habt eben schon gehört, die biblische Geschichte, der Bibeltext für diese Predigt aus Johannes 2, die Hochzeit in der Stadt Kana, die hat ja eigentlich mit Gemeinde noch gar nicht so viel zu tun. Aber man kann sagen, so der richtige Duft liegt schon in der Luft. Und wir nähern uns der ganzen Geschichte mal. Ich habe ein paar Erstbeobachtungen für euch mitgebracht. Jetzt stelle ich gerade fest, der Präsenter fehlt mir noch. Ah, wundervoll. Vielen Dank. So, wenn ich wählen sollte zwischen Ventilator und Präsenter, würde ich Ventilator sagen. Aber jetzt habe ich beides sogar. Also, ein paar erste Beobachtungen zu diesem besonderen Ereignis. Ach, nach unten. Alles klar. So, sehr gut. Die erste Beobachtung beschäftigt sich, wie sollte es anders sein, mit dem Wein. Wein war ja damals also ein echtes Alltagsgetränk, muss man sagen. Man trank ihn eigentlich durchweg über den Tag verteilt, war vielleicht auch geschickt, so ein bisschen aus hygienischen Gründen etwas Alkohol im Wasser zu haben. Allerdings war es wirklich mehr so. Also nicht unverdünnt trank man ihn, sondern so 1:2, 1:3. Wäre auch schwierig, sonst durch den Tag zu kommen. Im alten Rom sagte man, wer Wein unverdünnt trinkt, ist ein Säufer. Ja, jetzt werden manche nervös, das ist meistens so. Den gab es dann schon auch mal, aber eben nicht so durchweg, sondern zu den besonderen Anlässen, zu den besonderen Gelegenheiten. Und von so einem besonderen Getränk stellt jetzt Jesus also überflüssig viel her, könnte man sagen. Also eigentlich mehr als gebraucht wird für diesen Abend. 6 mal 100 Liter haben wir eben gehört, ja, so. Das ist für die übliche Party ist das vollkommen ausreichend. Noch eine Beobachtung. Wo ist eigentlich die Braut? Also zu jeder guten Hochzeit gehören ja normalerweise irgendwie Braut und Bräutigam. Und von der Braut ist hier erstaunlich wenig die Rede, nämlich gar nicht. Und man fragt sich, wie kann das sein? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Johannes, und es stammt ja aus dem Evangelium nach Johannes, seine Berichte immer gerne recht hintergründig erzählt. Also er erzählt gerne so eine zweite Geschichte in der ersten. Und es mag damit zu tun haben, dass er diesen Platz, wie normalerweise die Braut hätte in diesem Ereignis, erstmal leer lässt. Also keiner kann es beweisen, aber man kann es vielleicht denken, dass er sagen möchte, wartet mal ab, da passiert noch was. Wir lassen hier mal eine Leerstelle und ihr seid mal gespannt, was da noch passiert. Und tatsächlich wird im Laufe des Neuen Testaments dieser Platz ja nochmal prominent vergeben, indem die Gemeinde einmal die Braut Jesu heißen wird. So, also man könnte denken, Johannes baut bewusst ein bisschen Spannung auf und sagt, also in Sachen Braut wird sich hier noch was tun, wartet mal ab. So, wo ist die Braut? Na, später. Dann noch etwas. Erstbeobachtung. Es gab damals ein ausgeklügeltes System der Gegenseitigkeit, sprich, es war ganz klar, was jeder so beizutragen hatte zu besonderen Ereignissen. Also was habe ich wofür mitzubringen, was ist ein angemessenes Geschenk, was darf ich dafür als Gegenleistung erwarten und so. Ich habe gelesen, man konnte sogar das einklagen, ja, wenn also die Gegenleistung nicht entsprechend passierte. Ich weiß nicht, wer zuletzt seinen Geburtstag unter diesen Voraussetzungen geplant hat. Ja, da ist dann auch Motto-Party keine Hilfe mehr. Man ahnt, dieses junge Paar war in Schwierigkeiten. So, letzte Beobachtung. Keiner merkt was. Das ist ja schon auch erstaunlich. Also man könnte ja denken, nachdem dann der gute Wein auf den Tisch kommt und nicht mehr endet, dass irgendjemand mal fragt, was passiert hier eigentlich? Oder so eine kleine Versammlung an den Wasserkrügen stattfindet, um mal zu sehen, wo die ganze Sache jetzt hergekommen ist. Aber nee, die Feier läuft weiter und das reicht eigentlich so. Auch der Speisemeister nimmt es professionell und sagt, ja, Hauptsache ist was da. So, und nur wenige fragen eigentlich weiter. Und zu denen kommen wir dann nachher am Schluss mal noch. Also gut, genug Erstbeobachtungen. Was kann man lernen für eine Gemeinde, die sich anfühlen möchte wie ein Fest? Als erstes das hier. Vorbehaltlose Freude. So wie bei einer Hochzeit eben. Da wird halt vorbehaltlos gefeiert. Und alle anderen Dinge müssen einfach mal draußen bleiben. Ich weiß, zu heiraten, während eine WM läuft, ist ziemlich schwierig. Ja, dann gibt's immer irgendein Nebenzimmer, wo das Spiel läuft. Aber eigentlich ist Hochzeit so gedacht, ja, dass es einfach mal nur darum geht. So, dass nur dieses Ereignis jetzt wichtig ist. Kinder können das übrigens sehr gut, finde ich. Sich vorbehaltlos freuen, alles andere vergessen. Wir haben das mal in einem Familienurlaub erlebt, wo wir abends an einem lauen Sommerabend noch in einem Dorf unterwegs waren. Es hatte schon Pizza gegeben und laut unserer Kinder sollte es auch noch Eis geben. Ich war dagegen. Das hielt etwa 10 Minuten. Dann standen wir vor dieser Eisdiele. Und die hatten eine besondere Attraktion sich ausgedacht, nämlich dieser Eisverkäufer machte eine Kugel und warf die dann über die Straße und sein Kompagnon fing die hinten im Hörnchen auf, über der Straße. Das waren bestimmt 10 Meter oder so. Das war wirklich erstaunlich. Und dann machte er wieder eine Kugel, warf die und dann fing der Kompagnon die so mit dem Mund auf. Hatte auch geklappt. Wir haben dann woanders gekauft, eine Ecke weiter. Und der hatte aber auch sich was Besonderes ausgedacht. Der fragte nämlich unseren jüngsten Sohn, wollen kleine Mann große Eis? Ja, kleine Mann wollte große Eis. Und das Ganze sah dann also so aus. Ja, dreistöckig wurde das und es wurde immer höher und die Augen wurden immer größer. Ja, die Brüder kamen dann recht bald zu Hilfe, soll ja auch nicht umkommen und so. Ja, das war so ein Moment vorbehaltlose Freude. Nur eine Kleinigkeit eigentlich, aber da hast du mal alles andere vergessen. Übrigens, Fußball kann das auch hervorbringen. Ihr erinnert euch an die EM im eigenen Land. Ja, die Schotten kamen, die sind leider raus jetzt, glaube ich, ne? Die haben schon tolle Fans, die Schotten. Die haben auch so hier echt geholfen. Mit den Schotten kann man ja auch über jedes Wetter reden, ne? Ja. Nur noch 12 Wochen Regen, dann schneit's wieder. Da kann ein Schotte was mit anfangen. So. Und ein Siegerländer, aber ja, egal. So. Oder die Holländer, die können auch echt gut hüpfen. Ja. Also Motto-Party hüpfen geht mit Holländern. Das ist schon mal klar. Das sind lauter so Sachen, vorbehaltlose Freude für Erwachsene, würde ich sagen. Und ich finde es erstaunlich, dass Johannes seine Erzählungen über Jesus genauso anfängt, mit einer Geschichte über vorbehaltlose Freude. Also die anderen, Matthäus, Markus und Lukas, die sogenannten Synoptiker, die fangen ein bisschen anders an. Die erzählen von Zeiten in der Wüste, von Gebet, von Versuchung, von geistlicher Zurüstung, von wesentlichen Entscheidungen, von Sendung. So ein bisschen wie geistliches Trainingslager. Und ist ja auch wichtig und richtig. Man hat das Gefühl, dass Johannes sich gesagt hat, ich fange mal anders an. Ich erzähle mal, dass wenn der Sohn Gottes diese Welt betritt, das ein Grund für vorbehaltlose Freude ist. Und dass dieser Sohn Gottes dann auch mit ganz anderen Situationen klarkommt, wird auch sehr schnell deutlich. Zwei Kapitel später trifft Jesus die Frau am sogenannten Jakobsbrunnen, die in ihrem Leben 5, 6 Männer durch ihre Lebensgeschichte bugsieren musste, die darüber ganz einsam geworden ist und sich ausgeschlossen gefühlt hat, wenig Hoffnung hatte, dass sich da nochmal was ändern kann für sie. Und mit der setzt sich Jesus auch hin und macht ihr deutlich, wie wertvoll sie ist und dass sie bei ihm auf jeden Fall noch einmal beginnen kann und Leben finden kann. So. Also er kriegt das hin, mit den Fröhlichen zu feiern und sich mit den Traurigen hinzusetzen und zu sagen, es ist noch nicht alles aus für dich. Und laut Paulus ist Gemeinde auch so. Die schafft es auch, sich mit den Fröhlichen zu freuen und mit den Traurigen zu weinen und manchmal auch für die Traurigen ein wenig guten Wein ins trübe Wasser zu gießen, damit es nicht immer nur traurig bleibt. Also, so fängt Johannes an und erzählt von Jesus, der feiert und der Grund zum Feiern ist, für vorbehaltlose Freude. Also gut, dann geht's weiter. Vorbehaltlose Freude, ja, aber dann kommt eben diese Geschichte mit den leeren Krügen. Wie unangenehm. Man kann ja nur spekulieren, also waren mehr Gäste gekommen, war es sehr heiß, ja, und alle waren durstig, war der Speisemeister unsortiert, man weiß es nicht. Jedenfalls das Ergebnis ist unangenehm. Eine peinliche Situation für das junge Paar. Man hätte ihnen gewünscht, dass sie es nicht gleich am ersten Tag erfahren müssen, dass Ressourcen begrenzt sind. So. Aber das kam relativ schnell. Das ist übrigens ja ein Thema, was sich ohnehin nicht gut wegschieben lässt. Und mein Eindruck ist, dass gerade vor allen Dingen unsere jungen Generationen daran besonders tragen, dass die Ressourcen dieser Welt begrenzt sind. Dass man den Lebensdurst nicht auf Kosten dieser Welt immer mehr und immer höher und immer weiter stillen kann, weil sie das einfach nicht aushält. Ich gestehe, dass wir uns zu meinen Schulzeiten darüber nicht so viel Gedanken gemacht haben. Wir hatten andere Themen und so, aber heute denke ich, hätten wir vielleicht mal besser drüber nachdenken sollen, weil das auf den Schultern der nächsten Generationen schon ziemlich lastet, dass der Versuch eigentlich gescheitert ist, den Lebensdurst der ganzen Welt auf Kosten dieses Planeten zu stillen. Und jetzt könnte man sagen, naja, also Lebensdurst lässt sich ja nun auch mal nicht rein ökonomisch stillen. Wer kommt auch auf so eine Idee? Dann müssten ja immer die Wohlhabendsten auch die Zufriedensten sein. Das ist ja offensichtlich nicht der Fall. Aber wie läuft es denn dann? Und an der Stelle, finde ich, gibt es auch in dieser Geschichte einen gewissen Bruch, so, der auch damit zu tun hat. Nämlich diesen Bruch, es läuft alles so schön und dann kommt diese Szene, wo Maria ihren Sohn auf das Problem anspricht. Sie sagt, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus sagt ziemlich klar, das ist aber nicht mein Job. So, das klingt je nach Übersetzung immer mal so ein bisschen harsch, als würde Jesus seine Mutter da vor den Kopf stoßen. Das macht er nicht. Also er spricht mit ihr, wie man mit einer Frau in der Öffentlichkeit damals sprach, so vom allein von der Ansprache her, das war höflich. Und er sagt, er weist aber ihr Ansinnen zurück. So, vielleicht ein bisschen distanziert, wenn man bedenkt, dass da Mutter und Sohn sprechen. Also so, als würde ich zu meiner Mutter sagen, wissen Sie, Frau Otto, in der Sache haben wir einfach nicht die gleiche Auffassung. Dann würde sie auch sagen, ja, und was hast du heute gefrühstückt? So. Also so ein bisschen auf Abstand. Und ich könnte mir zwei Gründe dafür vorstellen. Der eine wird ja benannt, also weder Maria noch Jesus selbst ist hier im Lied, ist verantwortlich dafür, wann der Sohn Gottes und wie er seinen Auftrag erfüllt. Das ist Sache des Vaters im Himmel. Der zweite Grund, und der schwingt hier auch mit, ist aber meiner Ansicht nach, Jesus weiß, er ist nicht dafür gekommen, um den Menschen immer nur mehr vom Selben zu bringen. Also der Wein geht aus, er füllt den auf. So, es gibt ein Problem, er macht es wieder heile, damit es dann so weitergehen kann wie vorher. Das ist nicht die Lösung für diese Welt. Und irgendwie schwingt das mit in Andeutungen, dass Jesus deutlich macht, also nur für einen Refill an der Bar bin ich nicht gekommen. Weil am Ende wird ja doch jeder Gast wieder durstig. Oder weiter gedacht, jeder Geheilte stirbt am Ende doch. Oder jeder Begnadigte wird wieder schuldig. Das ist das Dilemma mit den leeren Krügen. Unser Durst nach Leben lässt sich in irdischen Kategorien einfach nicht stillen. Es wäre nie genug. Nichts davon hält ewig. Das ist das Problem mit unseren Versuchen, mit diesem Leben klarzukommen. Also es muss etwas Besseres geben als immer nur mehr vom Selben. Das löst nicht unser Problem. Wir kriegen dafür erstmal nur Andeutungen in dieser Geschichte, weil schon deutlich wird, also Jesus hilft den beiden aus der Patsche. So, er hat auch nichts gegen die ganze Feier, so gar nicht. Aber es gibt nicht einfach nur mehr vom Selben, sondern es gibt einen besseren Wein, den Hinweis auf die bessere Freude, auf eine Tat, die unerwartet ist. Und das hat auch zu tun mit diesen Wasserkrügen, die Jesus nun hernimmt, quasi konfisziert. Die hatten ja bis dahin auch schon einen Sinn und eine Funktion. Also diese Wasserkrüge waren dafür da, dass jüdische Haushalte sich nach im Alten Testament vorgeschriebener Weise reinigen konnten, bei bestimmten Anlässen, zu bestimmten Tageszeiten und so weiter. Also sie waren dafür da, dass Juden das Gesetz halten konnten. Und ganz viele dieser alttestamentlichen Gesetze hatten den Sinn, deutlich zu machen, also ihr Lieben, ihr habt es mit einem heiligen Gott zu tun. Macht euch das bewusst. Man kann bei dem nicht einfach so reinstolpern. Er ist heilig und wir sind es nicht. Und das wurde einem Juden jedes Mal bewusst, wenn er an einen solchen Wasserkrug ging, um die vorgeschriebene Reinigung durchzuführen. So, da ist ein Gott, der Beziehung mit seinem Volk möchte. Aber so ganz einfach und auf unsere Initiative geht das auch nicht. Viele alttestamentliche Gesetze hatten diesen Sinn, das zu verdeutlichen, die Heiligkeit Gottes zu verdeutlichen. Und diese Krüge, die diese Botschaft Tag für Tag transportierten, nimmt Jesus nun also her und setzt sie quasi außer Dienst. Als würde er sagen, also so brauchen wir die nicht mehr. Sondern ich brauche sie für was anderes. Ich habe euch nämlich ein Geschenk mitgebracht. Und zwar eine edle Gabe, die so hier nicht vorrätig war, die niemand dabei hatte, die auch niemand einfach herstellen konnte, sondern die kommt von mir. Also etwas, was über unsere Möglichkeiten und über unsere ganze Erfahrungswelt hinausgeht, in einer Menge und Qualität, dass alle nur erstaunt waren. Wie gesagt, nur Andeutungen, aber bedeutsame Andeutungen, dass da aus lauter Zuwendung Gottes, aus lauter Gnade Gottes etwas zur Verfügung steht, was es bisher nicht gab. So als wollte Johannes sagen, denk da mal weiter. Denk da mal weiter drüber nach. Vermutlich hat ja jeder und jede von uns so seine leeren Krüge im Leben rumstehen, oder? Also Dinge, die schiefgegangen sind, die peinlich gewesen sind, wo du gescheitert bist oder die du nicht zu Ende gekriegt hast. Und wir denken leicht, dass man so eigentlich nicht feiern kann. Mit so viel Bedürftigkeit und so viel Enttäuschung und so viel ungestilltem Durst, geplatzten Träumen. Was gibt's da schon zu feiern? Gibt's eigentlich auch in jeder Gemeindegeschichte, die schon länger dauert als 6 Monate. Und das ist hier ja in etwa der Fall. Also jede Gemeinde hat doch auch sowas. Ja, ein paar leere Krüge in irgendeinem hinteren Kellerraum, wo du weißt, ja, da sind wir nicht die Gemeinde gewesen, die wir eigentlich sein wollten. Oder die verheißen war. Oder das, was Gott eigentlich mit uns vorhatte, ist nicht gelungen. Oder wir sind schon vorher abgebogen. Oder dieser Konflikt, wir haben ihn nie richtig gelöst gekriegt. All solche Dinge, leere Krüge, die es in jeder Gemeindegeschichte gibt. Interessant finde ich, dass ausgerechnet der Ort, die leeren Krüge, da wo es peinlich war, wird zu dem Ort, wo Jesus zeigt, wer er wirklich ist. Also sogar der Mangel und das Schlechte, das Peinliche müssen einen Beitrag dazu leisten, dass Gott geehrt wird. Das ist schon erstaunlich. Und es zieht sich auch in gewisser Weise durch die Schrift. Also wenn man nochmal früh anfängt, Hiob im Alten Testament, was war denn seine große Lebensfrage? Die Frage war doch, lohnt es sich, einen Gott zu verehren, der einem kein angenehmes Leben verschafft? Wenn eigentlich alles, was man sonst gefeiert hätte, wegbricht, macht es dann immer noch Sinn, bei Gott zu bleiben? Ist er selber wert oder sind es nur seine Gaben? Sehr frühe Frage. Und Hiob hat gesagt, um Gottes Willen werde ich mit ihm leben, was auch immer. Also Mangel mit Botschaft, würde ich sagen, in diesem ganzen Buch. Oder Paulus, kürzere Notiz, ja, die er irgendwann mal teilt und sagt, übrigens, in Sachen Stachel im Fleisch hatte ich Jesus mehrfach gebeten. Also vermutlich eine Krankheit, eine körperliche Geschichte, die er sehr gerne losgeworden wäre. Und Jesus hat es nicht getan, sondern hat ihm vermittelt, Paulus, das ist der Rahmen, in dem du mir dienst. Der Rahmen ist dir gesetzt. In dem wirst du das bewirken, was ich möchte. Und ich werde zeigen, wer ich wirklich bin. Und am allerdeutlichsten, dass der Ort des Schlechten und des Scheiterns ein Ort des Lebens ist für Jesus, ist in seinem eigenen Schicksal am Kreuz. Das ist ja nun wirklich kein Moment der Schönheit, sondern ein Moment, der schwer auszuhalten ist, wo scheinbar das Böse gewonnen hat, wo der Tod gesiegt hat und der Sohn Gottes ohnmächtig ist. Und was passiert? Der Vater im Himmel macht aus dem Schlimmsten das Beste. Aus dem Tod des einen das Leben für die vielen. Er kriegt es hin. Und jetzt gilt, wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wenn der letzte irdische Wein getrunken ist, dann wird Jesus da sein und uns erwarten. Das alles muss ihm durch den Kopf gegangen sein, stelle ich mir vor. Als Maria gesagt hat, sie haben keinen Wein mehr. Und er wird sich gedacht haben, du hast keine Ahnung, was du hier lostrittst. Wo das alles hinführen und wo das enden wird. Und die meisten haben es ja tatsächlich auch nicht mitgekriegt. Ein paar allerdings schon. Und die gucken wir uns jetzt zum Schluss nochmal an. Denn es gibt ein paar, die angesichts der leeren Krüge volles Vertrauen riskieren. Angefangen mit der Mutter Jesu selbst, mit Maria. Denn die lässt sich also gar nicht groß abhalten von dem kurzen Gespräch auf der Straße, sondern sie sagt den Dienern also, das ist Jesus übrigens, falls ihr ihn noch nicht kanntet, ihm lauft nach, was auch immer er sagt, tut es. Kann vielleicht komisch werden, nicht lang fragen, einfach machen. So, immer hinterher. Ist doch auch ein Zeichen von Vertrauen. Und die Diener, finde ich, riskieren auch ein bisschen was. Sie bringen also eine Kelle von dem, was eben noch Wasser war, zu ihrem Chef und sagen, trink mal. Er kann ja auch mal schief gehen in einer angespannten Situation. Aber sie machen es. Warum? Weil sie Vertrauen gefasst haben zu diesem Mann aus Nazareth. Aber am offensichtlichsten und am kräftigsten wird es deutlich bei den Jüngern, bei denen, die Jesus folgen. Von denen heißt es, sie kamen zum Glauben an ihn. Man fragt sich, was sie denn vorher so gedacht hatten von Jesus. Weil in Kapitel 1 heißen die auch schon Jünger. Und jetzt heißt es, und sie kamen zum Glauben an ihn. Offensichtlich ist diese Frage des wachsenden Vertrauens immer irgendwie mit ihnen gelaufen. Und diese Frage, wer ist eigentlich dieser Mann? Haben sie bis zum Schluss mit sich getragen, bis das dann irgendwann mal klar ist, mit wem sie es da wirklich zu tun haben. Aber das war eine echte Zäsur, so dass Johannes es aufgeschrieben hat. Sie kommen zum Glauben an ihn. Volles Vertrauen angesichts dieser Geschichte. Da haben sie vielleicht zum ersten Mal begriffen, dass man sich mit seinem ganzen Leben an diesen Jesus hängen kann. Und ich finde, das ist ein super Finale für die Geschichte. Da verblasst die ganze Weinsache damit, wenn man merkt, worauf es hinausläuft, dass Menschen anfangen, ihm zu vertrauen. Und ich glaube, dass das auch für Gemeinden tatsächlich der schönste Anlass für Feierlichkeiten ist. Der schönste Anlass für ein richtiges Fest. Bin ich das? Soll ich was anders machen? Zurückgehen? Alles klar. Wenn jemand sein Vertrauen auf Jesus setzt, das ist immer der schönste Grund zu feiern. Ich erinnere mich an eine Woche, die wir in Siegen veranstaltet haben, wo ich einige Zeit Pastor war, Ortspastor. Und wir hatten uns echt Mühe gegeben, so eine Serie von Veranstaltungen zu machen, um unsere Freunde, um Gäste einzuladen. Und wir hatten tolle Musiker dabei und ich hatte mir echt Mühe gegeben zu predigen und das alles. Und es waren auch Gäste gekommen. So. Am Sonntag danach kam im Gemeindebistro jemand auf mich zu und sagte, ja, ich war da ja am Donnerstag in eurer Veranstaltung. So, und dachte ich so, jetzt wird er als nächstes sagen, wie toll das war und die Predigt erst und so. Ja, ich machte mich bereit, dieses Lob entgegenzunehmen. Das kam dann aber nicht. Sondern er sagte, ja, in der Nacht danach hat Jesus zu mir gesprochen. Und er hat mich gefragt, warum nimmst du meine Gnade nicht endlich an? Da habe ich ganz schnell Ja gesagt, sagte er. Da habe ich ganz schnell Ja gesagt. Da lief es mir ein bisschen kalt den Rücken runter. Das sind die Momente, in denen Jesus das tut, wo es ihn am meisten nachverlangt, wo er sich am meisten nachsehnt, das Verlorene zu finden. Das hat er da gemacht, mit oder ohne unsere Veranstaltung, wie auch immer. Das sind die Momente der großen Freude und des großen Festes für Gemeinden. Also, es kann wohl alles sein. Gemeinde, die sich anfühlt wie ein Fest, kann manchmal sein wie eine Party und Frühstück mit Lachs und alles und Ei, habe ich auch gesehen. Also lauter so schöne Sachen. Ja. Gemeindeparty. Oder bei uns gab es immer Döner beim Straßenfest. Habt ihr das auch mal gemacht? Nein. Ja, das ist vielleicht noch eine Ausbaustufe. Wir hatten tatsächlich mal eine Frau im Gottesdienst, die war nur deswegen gekommen, weil sie beim Straßenfest, weil jemand so nett Hallo gesagt hatte. Das war, ja, ich glaube, sie hatte nicht mal den Döner probiert. Ja. Da habe ich immer gesagt, ja, das machen wir jetzt immer. Also Hallo sagen ist hier quasi Kernkompetenz und so. Da, kurze Schulung, schon geht's. Ja, und das ist ja manchmal wild. Es braucht nicht viel. Also so kann Gemeinde sein, ein Fest auf der Straße. Manchmal ist es auch eher sowas wie ein Hocken vor leeren Krügen. Und wir merken ganz genau, wir hätten jetzt nichts zu geben, wenn Jesus es nicht einschenkt. Am Ende, das Ziel von dem Ganzen, wird sein, dass wir vor Jesus stehen nach dieser Welt. Und er uns empfängt und ich bin sicher, irgend so eine Szene wird es geben, dass er sagt so, das ist jetzt das Fest, was ich immer meinte, was noch auf euch wartet und wofür es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Amen.